befinden uns gerade in der Crunch-Time vor dem OMR-Festival. Allerdings wollen wir euch natürlich nicht alleine lassen, sondern wir haben wie jede Woche die tollsten, spannendsten und besten Marketing-News, denken wir, der Woche zusammengetragen. Wir, das sind Roland, er ist Head of Content bei OMR und ich bin Julia, Video-Plattform-Expertin bei OMR. Und Roland, worum geht es denn diese Woche?
Ja, in der 33. Folge von OMR Takeaway sprechen wir über den neuen Marathon-Weltrekord, der an diesem Wochenende in London gebrochen wurde und was das für einen Marketing-Aspekt hat. Dann sprechen wir über Manus, den vermeintlichen KI-Agenten von Meta. Und am Ende sprechen wir auch noch über eine Entwicklung bei Google Maps. Da gibt es nämlich Neuigkeiten in Sachen Reviews.
Viel Spaß!
Wir sind da kurz vorm Festival, wie du schon gesagt hast. Ich bin extrem dankbar für mein Team, was, glaube ich, wieder ein großartiges Programm zusammengestellt hat. Ich bin da eigentlich kaum mehr beteiligt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich dachte, wir könnten vielleicht ein paar Highlights hier highlighten, was Slots, die wir uns gerne anschauen würden. Fällt dir direkt einer?
Hoffentlich
fällt dir direkt einer ein.
Die Keynote, State of the Internet von Philipp Westermeier und von Roland, die findet am zweiten Tag gleich nach der Eröffnung statt, auf der Conference Stage, würde ich auf jeden Fall mit dabei sein. Ich durfte ja auch schon ein bisschen zuhören und ein paar Sachen und ihr natürlich auch, weil darum geht es ja auch hier. Hier besprechen wir ja oft Themen, die es vielleicht nicht in die Keynote schaffen, beziehungsweise in der Keynote werden die manchmal noch ein bisschen tiefer dann erklärt oder hier nochmal ein bisschen tiefer. Deswegen ist das, glaube ich, auf jeden Fall für alle, die diesen Podcast hören, ein Muss.
Yes. Ich würde auch mal noch irgendwie zwei Highlights in den Ring werfen. Vielleicht so ein paar Geheimtipps, weil, also ich hätte jetzt auch Pip Klöckner natürlich genannt in seiner KI-Keynote, der ist sowieso, der Saal immer grammelt voll. Und das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber ich dachte vielleicht noch ein paar Hidden Champions. Und zwar wollte ich da Julia Burova von Belsona einmal ins Feld führen. Belsona ist irgendwie so ein Unternehmen, was so Industriewerkstoffe herstellt, irgendwie um Rohre zu reparieren und so weiter. Eigentlich, wenn man das hört, denkt man, dann schläft ein, aber die machen total gutes Marketing auf Instagram und so weiter. Das hatte mir Kollege Christoph Bursek von den digitalen Vorreitern mal gesteckt. Und deren Marketingchefin spricht jetzt bei uns, wie man gutes B2B-Marketing machen kann. Ist ja auch total interessant. Malte Landwehr habe ich hier, glaube ich, noch nicht empfohlen. Ist auch so ein KI-Experte. Ist in diesem ganzen AI-Search-Visibility-Thema super tief drin. Wird bestimmt einen spannenden Vortrag halten. Einer meiner besten LinkedIn-Followers, sage ich immer, weil er immer spannende Sachen bei LinkedIn sieht. Die kann ich auch noch empfehlen. Hast du noch weitere Leute auf der Pfanne?
Ja, also ich hätte ja fast damit gerechnet, dass du auch den Dachchef von Claude, der ist nämlich auf der Purple Stage und gibt da einen Talk. Ich glaube, das wird auch auf jeden Fall super spannend, wahrscheinlich auch super voll. Aber da werde ich auf jeden Fall rumlaufen. Dann noch die Inequality Keynote von Isa, die ist ja bei uns Geschäftsführerin, CMO, aber eben auch für unser internes Projekt OMR 50/50 zuständig, verantwortlich, und die wird dann eine kleine Keynote halten.
Ich habe heute schon die Probe gesehen, sehr empfehlenswert, wirklich sehr gut geworden.
Und dann dürfen wir ihn natürlich auch nicht vergessen, weil er gefühlt in jeder zweiten Folge bei uns vorkommt. Der Noah Leidinger von dem Ohne Aktien wird schwer Podcast, der wird auch eine Keynote auf der Yellow Stage halten. Und da wird er ein bisschen von Erfolgen und Misserfolgen von Marken erzählen und was man davon lernen kann. Ja.
Ja, ein Case hat er mir schon vorab erzählt. Gestern klang super smart und interessant. Und
wie man ihn kennt, ne?
Wie man ihn kennt, ganz genau. Kann man, glaube ich, auf jeden Fall einiges von lernen.
Und wenn ihr uns natürlich irgendwie mal rumlaufen seht oder sowas, sagt gerne Hallo. Wir freuen uns nicht nur über Feedback digital, sondern natürlich auch in Persona. Und dann können wir ein bisschen quatschen.
So ist das.
Werbung.
Wir haben in diesem Podcast ja schon einmal über RankScale AI gesprochen. Wer da aber nicht zugehört hat, der bekommt jetzt nochmal ein Briefing von Roland. Roland, was ist denn RankScale AI?
Ja, RankScale will euch helfen, eure KI-Sichtbarkeit zu messen und zu tracken und zu managen und zu optimieren. Also es geht ja viel gerade im Marketing um Sichtbarkeit in den AI-Overviews bei Google, in ChatGPT, in all diesen KI-Chatbots, KI-Antworten. Wollen Marken und Publisher ja auch sichtbar werden, und da will euch RankScale bei helfen, indem ihr euch trackt, indem ihr guckt, welche Mitbewerber gibt es da schon, verbessert sich das und so weiter. All das will RankScale möglich machen.
Genau, und die haben jetzt nämlich auch zwei neue Features dazu bekommen, und zwar einmal die ChatGPT Shopping Analyse und einmal dynamische Dashboards für übersichtliche AI Insights.
Und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, gibt es einen Gutscheincode, nämlich der Gutscheincode Podstars liefert euch quasi 5% Rabatt auf alle Preise. Ist bis zum 31. Juli gültig. Probiert es doch mal aus.
Werbung Ende.
Am Wochenende ist es tatsächlich passiert. Mein ganzer Instagram-Feed war voll davon. Danach war auch LinkedIn voll davon. Endlich wurde der Marathon-Weltrekord geknackt. Es haben ja zwei, glaube ich, zeitgleich stattgefunden. Es gab einmal einen Marathon hier in Hamburg und einen in London. Und bei mir war es so, ich habe das Siegerbild gesehen, habe dann einfach weitergescrollt. Also ich habe das so wahrgenommen. Aber Roland hat ja da so eine ganz andere Herangehensweise, sondern er sieht ja sowas und dann denkt er, ah, okay, cool, hier muss ich mich eingraben. Und genau das hat er jetzt für euch gemacht und erzählt euch jetzt ganz interessante Dinge, die ich tatsächlich auch noch gar nicht wusste. Aber deswegen bist du ja hier, Roland. Deswegen sind wir ja so glücklich, dass wir dich hier haben.
Oh, wie schön. Ein seltener Moment der Eintracht hier.
Kleiner Pep-Talk.
Ja, nee, es ist ja, also ich bin ja kein Läufer, aber ich habe es auch im Feed gehabt und fand es total interessant und habe mich da ein bisschen eingegraben. Und es ist eben nicht nur so, dass da quasi der Rekord gebrochen wurde, sondern ist zum ersten Mal auch ein Marathon unter 2 Stunden gelaufen.
Mhm.
Hören wir mal rein, wie das im Original geklungen hat.
Are we going sub 2? Martin, we might be going sub 2. We might be going sub 2 here on the streets of London. It's never happened in an official race. He's done it! 159.30! Martin, honestly, this is one of the greatest human achievements we've ever had in sport. It's just happened here, live on the news channel, on the streets of London. Sebastian Solway from Kenya is in the record books, not just here today, forever. Phenomenal.
Das finde ich ja total toll. A, finde ich, ist der englische Akzent da natürlich total super. Und zweitens aber auch, ich finde es so schön, wenn so Sportmoderatoren so richtig dafür leben. Und man hat so richtig gemerkt, für den ist das wirklich so der größte
emotional.
Moment ever. Ja, also schön.
Ja, ja, und das, also das ist wirklich eine crazy Geschichte, weil es haben 3 Leute diesen vorherigen Rekord geknackt und 2 davon erstmals unter der 2-Stunden-Marke. Also muss ja die Damen mal sagen, um das auch wirklich dem da entsprechend Platz einzuräumen. Sebastian Sarway aus Kenia, Yomif Kichelsa aus Äthiopien und Jacob Kiplimo aus Uganda, also 3 Läufer aus Afrika. Der zweite Typ, der auch unter 2 Stunden gelaufen ist, da habe ich gelesen, das war sogar der erste Marathon überhaupt. Total crazy, den er gelaufen ist. Und nur weil er halt 11 Sekunden später war als der andere, ist das so ein bisschen untergegangen, dass er da seinen ersten Marathon läuft und dann gleich unter 2 Stunden. Also diverse, mehrere Rekorde, die total krass waren und also das ist, glaube ich, halt in der Running-Szene ein Riesending gewesen und auch jetzt Tage danach noch, dass das, glaube ich, enorme Wellen schlägt, weil dieser Rekord ja quasi seit immer besteht. Und weil es ja auch so ein Marketing-Thema ist, habe ich den von mir bevorzugten Experten Niki Lange mal angesprochen. Der macht so M&A-Beratung, also berät so mittelständische Firmen bei so Firmenübernahmen zwischen irgendwie, ich glaube, 5 und 100 Millionen. Und macht da auch viel im Sportbereich und vor allen Dingen ist er Selbstläufer und auch Ultrarunner und er ist total drin in der Szene. Wir haben über den Last Soul Ultra auch schon mal mit ihm gesprochen vor ein paar Folgen und den habe ich auch mal nach einer Einschätzung gefragt und da hören wir auch mal kurz rein.
Ey, brutal, brutal. Also ich glaube, ich habe mir jetzt, glaube ich, gefühlt 20, 30 Mal einfach diese letzten Sekunden da angeschaut, wie dieser Typ da über die Ziellinie sprintet, ne? Weil das ist halt eben das ist wie so eine Mondlandung. Das ist ja, es war diese magische Grenze, die seit Jahren, also seit immer bestanden hat und die gefühlt immer mal dran gekitzelt wurde, aber es einfach nie gebrochen wurde.
So, ja, also Mondlandung ist ja schon ein crazy Vergleich. Also man muss auch ergänzen, bei den Frauen gab es auch einen neuen Weltrekord. Da hat eine Äthiopierin, Tigst Assefa, ist 2:15 gelaufen, auch ein neuer Rekord. Und all das sind großer Erfolg für Adidas, weil irgendwie die beiden Zweitplatzierten bei den Männern, die Erstplatzierte bei den Frauen, sind alle von Adidas gesponsert. Sind damit zum neuen Schuh gelaufen, dem Adizero Adios Pro Evo 3. Crazy, kostet 500 Euro, wiegt nur 99 Gramm. Und auch da habe ich den Niki Lange einmal gefragt und der hat das hier gesagt.
Und jetzt ist plötzlich halt Adidas der schnellste Schuh. Und dass ich dann schon mir vorstellen könnte, dass halt der eine oder andere sagt, okay, wenn ich jetzt für meinen persönlichen Traum jegliche Stellschrauben eruieren muss, dann ist es vielleicht Adidas. Und mittlerweile ist es, glaube ich, schon auch so, dass die Leute sehr preisinsensitiv geworden sind und da wirklich dann sagen, hey, dann kostet das Ding halt 350 Euro, 400 Euro, was auch immer das ist. Und das sind die Leute halt gewillt zu bezahlen.
Ja, preisinsensitiv, das ist doch ein schönes Wort. Also die Leute sind da bereit, irgendwie 500 Euro kostet dieser Schuh ja mittlerweile. Dann ist aktuell noch nicht mal verfügbar, aber sind bereit, die Preise dafür zu bezahlen. Er hat mir auch noch erzählt, dass diese Schuhe, die sind ja extrem leicht und die halten dann aber auch gar nicht so lange, irgendwie 400 Kilometer.
Ja, wahrscheinlich, weil die Sohle da einfach dann nicht so dick ist, ne?
Und die Sohle ist irgendwie aus Carbon, habe ich gelernt, aber ich glaube, diese ganze Hülle ist ja super leicht, so Kunststoff, glaube ich. Wahrscheinlich verschleißt das auch einfach schnell.
Aber also meistens ist es ja so, dass in der Sohle so ein Carbon-Ding drin ist, damit es halt schneller vom Boden wieder abgeht, ja.
Kennst du dich besser aus als
ich. Also minimal, gefährliches Halbwissen.
Ja, also gab dann noch Diskussionen darüber, irgendwie, das war irgendwie jetzt nicht direkt verfügbar, dieser Schuh zum Kaufen. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das gut ist oder schlecht. Ob es vielleicht gut ist, dass sie da erstmal jetzt diese ganze Welle an PR und Social Media, was es da alles gibt, ob sie erstmal abwarten und dann halt, wenn die Erwartung am größten ist, den Schuh in Shops stellen. Auf der Adidas-Website steht ab Donnerstag nur in der App verfügbar. Ich habe jetzt auch Tweets gesehen, dass sie am Dienstag jetzt schon kurzfristig verfügbar waren und dann innerhalb von 2 Minuten ausverkauft waren.
Crazy.
Crazy Nachfrage auf jeden Fall.
Ja.
Und was halt auch, wenn man es aus Marketing-Sicht nochmal betrachtet, muss man sagen, dass für Nike auch eine Niederlage ist, gerade in einer schwierigen Phase. Hier der CEO von denen musste gerade zuletzt um Geduld bitten und sagen, ja, der Turnaround dauert länger als gedacht. Und
der Turnaround, weil es Nike nicht gut geht?
Ja, Nike funktioniert, hat in den letzten Jahren, tut sich schwer. Also die hatten einen CEO, John Donahue, der war vorher bei eBay und der hat sehr so auf Performance-Marketing, datengetriebenes Marketing gesetzt, D2C, also Direct-to-Consumer, Online-Direktvertrieb. Und da heißt es mittlerweile, dass das ein Fehler war, dass die zu wenig auf ihre Marke geacht haben, zu wenig auf Vertriebspartner, also gute Läden, Verkaufsläden, die so quasi Tastemaker in den jeweiligen regionalen Märkten sind. Und das versuchen sie gerade. Also zum einen musste dann irgendwann gehen und jetzt versucht hier der Elliot Hill so ein bisschen den Turnaround und tut sich das ein bisschen schwer. Und die hatten eben vor Jahren schon mal so ein Projekt Breaking Two, wo sie irgendwie Millionen rein investiert haben, um diese 2 Stunden zu knacken.
Ja.
Und das hat auch wirklich ein Läufer, der Eliud Kipchoge hat das damals geschafft mit Nike-Schuhen, aber unter Bedingungen, die halt nicht so, die dazu geführt haben, dass es nicht offiziell als Rekord gegolten hat, weil er irgendwie so Pacemaker hatte, also Leute, die mit ihm gelaufen sind, die ihm dann auch quasi Windschatten geboten haben und so weiter. Also haben die da Millionen reingekippt und hat jetzt Adidas so ein bisschen das eingeheimst, den Erfolg. Und das ist natürlich schon crazy.
Und Nike hat sich ja auch dieses Jahr jetzt beim London-Marathon, also nicht nur, dass sie nicht die Top-Läufer ausgestattet haben, sondern haben sich ja auch mit ihrer Werbung da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Schon wieder nicht.
Ja, es gab zwei Stories. Also in London haben sie so ein Plakat aufgehangen, auf dem stand Never Again Until Next Year. Das ist ja quasi so die Stimmung, also so verstehe ich es, eines Marathonläufers nach dem Lauf. Ich mache den Scheiß nie mehr, aber dann ist man nächstes Jahr trotzdem nochmal dabei. Aber in der englischen Sprache dieses Never Again wohl sehr stark mit dem Holocaust verknüpft, was dann entsprechend tone-deaf wirkte so ein bisschen von Nike. Und das war nicht der einzige Fauxpas, den sie sich jetzt geleistet haben. Im April hatten die schon beim Boston Marathon auch so ein Plakat aufgehangen. Da war der Slogan irgendwie Runners Welcome, Walkers Tolerated.
Ah ja, das habe ich auch gesehen,
Auch das kam nicht so gut an, von wegen Inclusiveness und so weiter. Es mussten sie sich auch entschuldigen, also haben sich mehrere Fehler geleistet. Irgendwie läuft es da gerade nicht so gut bei Nike, muss man sagen. Was ich auch noch interessant fand, was Niki mir auch erzählt hat, ist, dass diese Marathons halt für die Städte ja auch super wichtig sind, dass die, also es gibt so 7 große Marathons mittlerweile. Sydney ist da jetzt als letztes dazugestoßen. Aber er hat halt gesagt, dass für die auch Marketing-Effekte hat. Gerade, glaube ich, wenn jetzt so ein Rekord fällt. Lasst uns da auch noch einmal den O-Ton von Niki hören.
Und jetzt die Frage, ist London marketingmäßig der schnellste Marathon der Welt? Offiziell ja. Und vorher war es immer Berlin. Es hatte sich aber dann im Berliner Nacken Valencia eigentlich rausgepuppt, weil da eigentlich schnellere Zeiten gelaufen wurden. Und wenn du das jetzt ein bisschen größer aufbläst wiederum, was hängt damit dran? Tourismus, Marketing, Gelder für die Städte, Visibilität für die Städte.
Ja, also nochmal vielen Dank an Niki Lagge für die Insights zum Thema Marathon, jetzt kommen wir vom Marathon zu Meta und Manus. Es ist quasi die Spiegel Online Alliterationsfolge dieses Mal. Ja, Meta hat Manus übernommen, aber jetzt ist der Deal offenbar geplatzt. Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, du hast dich ja ein bisschen reingegraben in das Thema, was Manus überhaupt ist.
Ja, genau. Also ich habe mich da reingegraben, aber eigentlich bist du ja der, der das weiß. Deswegen musst du mal gucken,
auch nicht drin.
Ob ich das alles hier richtig erkläre. Aber Manus ist quasi eine KI und zwar keine normale Antwort-KI, sondern ein KI-Agent und wurde gegründet 2022 in China von einem Startup, das nennt sich Butterfly Effect. Und wurde dann, wie du schon gesagt hast, von Meta im Dezember 2025, nachdem der Launch im März 2025, also ein Dreivierteljahr nachdem die gelauncht sind, wurden sie von Meta für 2 Milliarden Dollar gekauft. Und das war der drittgrößte Deal tatsächlich für Meta in deren Geschichte nach WhatsApp und Scale AI. Was macht diese Manus-KI jetzt für Meta, beziehungsweise was macht Meta mit dieser Manus-KI? Die haben die tatsächlich angebunden in den Meta Ads Manager. Also man muss sich da dann nicht mehr irgendwie als Business durchwühlen und sich irgendwie alles ein bisschen selbst beibringen und machen, sondern du kannst da einfach über so einen Prompt-Dialog reinpacken, hey, analysier doch mal die Konkurrenz und was für Kampagnen bei denen gut funktionieren oder mach mir doch mal eine tolle Produktkampagne hier oder verschieb doch mal meine Budgets. Das geht alles über diese KI. Das hört sich ja erstmal ganz gut an. Ich habe allerdings auch schon ein paar Berichte gesehen, dass das am Anfang jetzt noch nicht so super gut funktioniert hat, wie es nun mal so ist.
Die Ankündigung genau. Manchmal ein bisschen vollmundiger, als die Realität dann so ist.
Dass die KI einfach ein bisschen halluziniert hat und sowas. Aber das war tatsächlich noch nicht der Skandal, sondern der Skandal, auf den du ja am Anfang eingegangen bist, der ist, dass Meta, wie gesagt, diese KI gekauft hat. Und jetzt aber der Deal geplatzt ist und sogar rückabgewickelt werden soll. Also es ist quasi schon alles durch, aber jetzt kommt tatsächlich China, da wo die KI eigentlich gegründet wurde.
Entwickelt worden ist, ja.
Entwickelt worden ist und sagt, nee, so geht das hier aber nicht. Und nimmt sie quasi wieder zurück, weil China sagt, nee, das sind unsere eigentlichen Eigentumsstrukturen. Und die können wir nicht und da wollen wir wahrscheinlich auch nicht einfach so
die Technologie dann in den Westen geben. Ja, schon
genau.
Crazy.
Und warum ging das überhaupt, ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, weil sie ihren Firmensitz von China eigentlich in Singapur, nach Singapur verlegt hatten, aber wurden eben trotzdem in China gegründet und deswegen konnte China das jetzt rückabwickeln.
Ja. Ja, man kann irgendwie nur gar nicht einschätzen, was da jetzt ob das wirklich komplett rückabwickelbar ist, also die politischen Dimensionen kann man ja wirklich und rechtlichen Dinge kann man ja kaum durchblicken von hier aus so. Aber also ich glaube, es ist natürlich bei Meta, wenn jetzt nicht die Sektkorken geknallt haben, als diese Neuigkeit reinkam. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die das auch mittlerweile hierzulande pushen. Also zum einen ist natürlich so, glaube ich, ein großer Teil ihrer Strategie, so AI-ready zu werden, so als Meta und dann auch halt nochmal die Einstiegshürden in Werbung bei Meta zu senken, weil wenn du dann einfach nur der KI sagst, mach mir Werbemittel XY mit dem und dem Bildchen drauf und schalte mir das so und so, dann ist es ja halt nochmal viel leichter. Und dass das jetzt nicht funktioniert. Und wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass die das im hiesigen Markt schon pushen. Ich hatte zuletzt auch mal hier Anni Schmitz, die auch bei uns auf dem Festival spricht, die hatte zuletzt häufiger mal Stories, wo sie über Manus gesprochen hat, was man eben damit machen kann. Und das war irgendwie eine bezahlte Kooperation mit Meta, wo man schon gesehen hat, die wollen das jetzt auch hier im Markt irgendwie pushen und groß ausrollen.
Ja, und das ist ja einfach schon komplett in das Produkt integriert. Ja. Also falls diese Rückabwicklung jetzt stattfinden sollte, die übrigens auch keine große Begründung oder sowas hatte, sondern es gab nur eine offizielle Begründung, wo es heißt, ausländische Investitionen in Manus sind verboten. Und Meta hat dann daraufhin jetzt gesagt und meinte, die Transaktion hält alle geltenden Gesetze ein. Wir rechnen mit einer angemessenen Lösung. Mal schauen, aber stell dir mal vor, du hast das einfach in dein Produkt integriert und wir wissen ja alle, wie viel Aufwand sowas ist. Ja. Zum Beispiel so ein CRM-System oder sowas, wenn du sowas rüberziehst. Und dann in so einer Meta-Dimension das zu machen, ist ja schon...
Ja, ein Wahnsinn, ja.
Ja.
Ja, ich habe mich gerade heute war ich nochmal auf Manus, weil ich auch mich für unsere Keynote mit dem Thema KI-Agenten ja beschäftigt habe und dann habe ich mir nochmal angeguckt, man kann das aber irgendwie sogar ohne das jetzt an den eigenen Meta-Ads-Manager anzudocken, man kann das immer noch unabhängig als KI-Agenten nutzen, auch irgendwie 7 Tage kostenlos, das wollte ich mal nochmal ausprobieren.
Macht unsere Konkurrenz?
Genau. Also wenn ihr das schon mal benutzt habt, wenn das bei euch vielleicht sogar irgendwie im Ads-Manager drin ist, dieses Tool, schreibt uns doch mal eure Erfahrung, ob es euch geholfen hat oder ob es eher eine nicht so hilfreich war, wird uns auf jeden Fall euer Feedback interessieren.
Und das dritte Thema, wir fangen auch mit einem M an, und zwar mit Maps, und zwar Google Maps. Was hast du denn da rausgefunden, Roland?
Ja, es gibt eine Neuerung in Deutschland bei Google Maps, dass jetzt nämlich Google bei den Unternehmensprofilen anzeigt, ob da Bewertungen gelöscht worden sind in der letzten Zeit. Das ist eine Neuerung, die es offenbar nur in Deutschland gibt. Und das ist für sich genommen schon eine crazy Geschichte, die dahinter steckt. Ich habe mich dann ein bisschen belesen. Und zwar war es in Deutschland in den letzten Jahren wohl so, dass diese Bewertungen besonders leicht zu löschen waren in Deutschland wegen der hiesigen Gesetzeslage. Da gibt es irgendwie Gesetze gegen Verleumdung und so weiter. Und da gibt es alle. Manche haben es sogar irgendwie als rechtliches Schlupfloch bezeichnet. Mhm. So. Jedenfalls mussten die Unternehmen dann nur behaupten, also die Unternehmen, die schlecht bewertet wurden, dann nur behaupten, dass sie nicht nachvollziehen konnten, ob diese Person wirklich ein Kunde oder eine Kundin war und das dann irgendwie an Google melden. Und dann mussten die Bewertenden entweder den Gegenbeweis vorlegen, dann irgendwie die Quittung noch haben oder sonst was. Ja, manchmal, wenn man das irgendwie nach Monaten irgendwo Döner gegessen hat oder sonst, dann hat man vielleicht nicht unbedingt mehr die Quittung vorliegen. So, dann lag der Beweisdruck auf deren Seite und dann wurde die Bewertung gelöscht. So. Schon eine crazy Entwicklung. Und dann ist daraufhin wohl, ich glaube, irgendwann hat es einer entdeckt und dann ist dann so ein ganzes Ökosystem entstanden an DienstleisterInnen, die das als Service angeboten haben. So von wegen Google-Bewertungen löschen, wie macht das für Sie? Wahrscheinlich kleine Provision, gut SEO gemacht und dann hat man ein gutes Geld verdient und dann ist das so ein bisschen zur Lawine geworden. Und da steuert Google jetzt eben so ein bisschen mit diesem neuen Update so gegen.
Ich gehe sehr nach Google-Bewertungen, muss ich sagen, aber trotzdem denke ich mir auch, es gibt doch safe irgendwelche Agenturen, die ja auch gute Bewertungen schreiben für ein bisschen Geld und dann, dass man das irgendwie dann nachweisen kann oder so. Aber ich kann auch beide Seiten ein bisschen verstehen, weil ich glaube, auch manchmal ist es ja dann auch echt so ein Wutbürger-Ding irgendwie, weißt du, also so ein bisschen halt auf dem falschen Fuß irgendwie erwischt oder so. Und
ja,
dann,
oder auch Leute, die das mal als quasi als Druckmittel verwendet haben.
Ja.
Können wir das Gericht nicht kostenlos haben, da war zu viel Salz dran. Sonst schreibe ich auch eine schlechte Bewertung.
Genau.
Diese Seite gibt es natürlich auch. So. Klar, also immer ein zweischneidiges Schwert. Ja, aber das ist halt dann, dass so eine eigene Branche da entsteht, dass er als Service anbietet, ist halt natürlich schon auch krass. Ich habe Artikel irgendwie von englischsprachigen Medien dazu gelesen, die das besonders hervorgehoben haben, als das halt so eine Besonderheit in Deutschland ist, wo dann so britische Touristen zitiert wurden, die sich darüber gewundert haben, dass irgendwie eine kritische Bewertung einer Bar in Deutschland gelöscht worden ist, so, was das dann für Ausmaße angenommen hat.
Ja.
Ja, und Google hatte das eben, dieses Phänomen schon länger erkannt und dann haben sie einmal auch in ihrer FAQ-Section von Google Maps, haben sie es schon einmal drüber geschrieben und auch zwischen den Zahlen sehr deutlich durchblicken lassen, dass sie das stört. Und ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Maßnahme von ihnen, wo sie dann auch zeigen, das stinkt ihnen so. Und gibt es dann bestimmt auch Unternehmen, die einfach schlecht sind und dann aber halt systematisch schlechte Bewertungen, die berechtigt sind, löschen lassen. Und jetzt steht halt dann auf der Unternehmensseite, im letzten Monat bis zu 250 ist die Zahl, glaube ich, die da steht, bis zu 250 schlechte Bewertungen löscht. Ist natürlich schon auch ein Signal, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist und ein Restaurant sucht und dann sieht, bis über 250 schlechte Bewertungen gelöscht, dann überlegt man sich natürlich.
Ich finde das eigentlich eine ganz smarte Lösung, muss ich sagen, weil also je mehr, desto unseriöser natürlich. Ja. Und wenn du jetzt halt sagst, hey, mal eine, dann ist ja
einer
okay.
Macht, genau, ja. Ja, ist auf jeden Fall hier Kollege Westermeier, redet schon seit Jahren von Review Marketing, ist ein großes Thema. Vielleicht auch deswegen, weil wir die Software-Vergleichsplattform OMR Reviews haben, die aber auch ein sinnvoller Service ist auf jeden Fall. Also muss man, glaube ich, aber auch als Unternehmen im Blick haben und dann vielleicht auch eben nicht die kritische Bewertung zu schnell löschen lassen, sondern eher damit leben und dann vielleicht eine Antwort geben, kann man ja auch machen als Unternehmensseite, drunter eine Antwort formulieren und damit umgehen. Ich glaube, wenn man das charmant und sympathisch macht, dann kann man vielleicht sogar ein bisschen mehr gewinnen, als wenn man die einfach löschen lässt und dann da steht, irgendwie so viele schlechte Bewertungen wurden gelöscht.
Das stimmt natürlich. Und apropos Bewertungen, ihr könnt natürlich uns auch super gerne bewerten. Wir freuen uns jedes Mal.
Wow, ich bin begeistert.
5 Sterne und natürlich auch über offene und weiterbringende Kritik. Und
ein Abo natürlich auch, wenn ihr uns abonniert.
Natürlich. Und falls ihr bis hierhin gehört habt, kommt jetzt hier noch ein kleines Easter Egg. Und zwar wird es uns tatsächlich auch trotz Festivalstress und allem nächste Woche geben. Da wird es uns dann wahrscheinlich am Freitag geben und wir werden nochmal einen kleinen Recap starten, weil Roland hat ja mit Philipp seine große Keynote, die wollen wir hier natürlich auch nicht unkommentiert lassen, sondern reden nochmal darüber. Ihr könnt natürlich auch gerne schreiben.
Ja.
Punkt.
Punkt. Könnt natürlich auch gerne schreiben.
Weil Roland hat ja seine große Keynote mit Philipp. Und die wollen wir hier natürlich auch nicht unkommentiert lassen. Deswegen freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.